Vor ein paar Tagen, am 8. August, ist in der New York Times ein langer Artikel erschienen. Der Titel: Chatbots can go into a delusional spiral. Here's how it happens. Der Artikel handelt vom Kanadier Alan Brooks, der durch lange Gespräche mit ChatGPT in eine Wahnvorstellung hineingeraten ist. Los ging's mit einer harmlosen Frage zu Pi. Doch daraus hat sich dann ein völlig abgedrehter Chat entwickelt, der über 300 Stunden angedauert hat. Über 3 Wochen hinweg hat ChatGPT Brooks Ideen zu einer angeblich revolutionären mathematischen Theorie immer wieder bestätigt, obwohl diese Theorie komplett an den Haaren herbeigezogen war. Das Problem? KI-Modelle neigen zu Schmeicheleien, wenn NutzerInnen positiv auf Lob von der KI reagieren. So kann sich dann eine wahnhafte Spirale entwickeln, denn Sicherheitsmechanismen fehlen häufig. Klar hat KI Grenzen, aber denken wir daran, wenn ChatGPT uns sehr überzeugend vermeintliche Fakten darlegt? Ja, eher nicht. Es besteht die Gefahr, dass wir Chatbots vermenschlichen und ihnen zum Beispiel Moral und Verantwortungsbewusstsein unterstellen. Aber imitiert künstliche Intelligenz nicht einfach uns Menschen und wir glauben dann, dass uns die Maschinen immer ähnlicher werden? Wir haben uns im Forschungsquartett ja schon oft mit praktischen Anwendungen von KI beschäftigt, aber heute soll es um ganz grundlegende Fragen im Zusammenhang mit KI gehen. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.
Professor Bert Heinrichs lehrt Ethik an der Universität Bonn und er leitet die Arbeitsgruppe Neuroethik und Ethik in der KI am Forschungszentrum Jülich. Aber nicht nur das. Er ist auch an mehreren Projekten beteiligt, die die mögliche Nutzung von KI zum Beispiel in der modernen Medizin untersuchen. Und genauso die ethischen Fragen, die das aufwirft. Also nicht nur, was könnten wir mit KI alles tun, sondern auch, was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir nicht? Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit Bert Heinrichs darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob er eigentlich das Gefühl hat, mit einem intelligenten Wesen zu sprechen, wenn er mit einem Chatbot schreibt.
Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal hat man die Überzeugung, da sei eine andere Person. Ob die intelligent ist, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, man muss 2 Fragen auseinanderhalten. Glaube ich, ist es eine Person und glaube ich, ist es etwas Intelligentes? Vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, wenn ich mit ChatGPT unterhalte, dann habe ich sehr schnell den Eindruck, das ist so ähnlich, als wenn ich mit einer Person, mit einem Gegenüber mich unterhalte. Wenn ich zum Beispiel mit einem Schachcomputer Schach spiele, dann habe ich diesen Eindruck nicht, aber ich habe trotzdem den Eindruck, ich sehe da intelligentes Verhalten. Sogar vielleicht eher, weil der Schachcomputer dadurch, dass er so ein enges Feld bedient, nämlich nur Schachspielen, wirken seine Züge halt intelligent. Bei ChatGPT ist das ja manchmal nicht so. Da kriege ich Antworten, die wirken, also häufig wirken sie sehr gut, aber manchmal wirken sie auch überhaupt nicht intelligent. Also ich glaube, diese beiden Fragen muss man auseinanderhalten. Und bei ChatGPT kann beides der Fall sein. Bei KI generell hat man häufig den Eindruck, man hat es jedenfalls mit einem intelligenten System zu tun.
Und damit sind wir ja quasi schon im wichtigsten Begriff direkt mittendrin, nämlich dem der Intelligenz. Und den sollten wir dann vielleicht auch als erstes klären. Sie haben sich darüber viele Gedanken gemacht, kann man sagen, Herr Heinrichs. Was halten Sie denn von dem Begriffspaar künstliche Intelligenz? Passt das für Sie oder bräuchte eigentlich eine andere Bezeichnung?
Ja, Begriffe kann man, wenn sie einmal in der Welt sind, nicht mehr so leicht zurückholen. Vielleicht würde man sich wünschen, man hätte einen anderen Begriff vor 50 oder 70 Jahren gewählt. Jetzt ist er in der Welt und wir wissen ungefähr, was da gemeint ist. Und vielleicht ist er auch gar nicht ganz falsch. Zumindest trifft er eine Sache, nämlich es gibt nicht nur biologische Wesen, nicht nur Menschen, nicht nur nichtmenschliche Tiere, die intelligentes Verhalten zeigen, sondern auch Maschinen, die wir am besten so verstehen und beschreiben, dass sie sich intelligent verhalten, dass sie intelligentes Verhalten zeigen. Dafür ist der Schachcomputer wieder ein typisches Beispiel, ne? Also wenn ich frage, was macht der Schachcomputer, dann sucht er den nächsten besten Zug in einer Partie und das ist irgendwie intelligentes Verhalten.
Ja, was macht denn Intelligenz in dem Fall aus? Also was ist denn der Übergang von einem nicht intelligenten Wesen zu einem intelligenten Wesen? Wo würden Sie da den Knackpunkt sehen?
Ja, ich würde da ganz zurückhaltend versuchen, mich diesem Begriff zu nähern und irgendwie so ein vielleicht nicht ganz präzise, aber so etwas in der Art, intelligentes Verhalten liegt dann vor, wenn es zielgerichtetes, problemlösendes Verhalten ist und zudem eine gewisse Form von Lernfähigkeit erkennbar wird. Also wenn eine Maschine oder ein System ganz starr ist und überhaupt nicht sich weiterentwickelt, dann würden wir das vermutlich nicht intelligent nennen, sondern dieses an eine irgendwie neue Situation sich anpassen und das vor dem Hintergrund von Erfahrungen oder von irgendwie so etwas Ähnlichem wie Erfahrungen, das würde ich sagen, ist intelligentes Verhalten in einer minimalen Bestimmung. Und das sehen wir halt bei Systemen, die es heute gibt.
Und was wäre dann noch der Unterschied zur menschlichen Intelligenz? Also was unterscheidet uns mit unserer menschlichen Intelligenz noch oder vielleicht auch nicht mehr von sowas wie einem Chatbot?
Ja, also von KI-Systemen und von Chatbots im Speziellen unterscheidet die menschliche Intelligenz zunächst mal noch die weite Spannbreite der Flexibilität. Also wir können ganz viele Dinge. Wir können in ganz vielen Bereichen intelligentes Verhalten zeigen, während Systeme, mit denen wir es heute so typischerweise zu tun haben, in wenigen Bereichen intelligentes Verhalten zeigen. Der Schachcomputer, der kann halt Schach spielen, aber nichts anderes. Bei den Large Language Models, bei ChatGPT, ist das schon ein bisschen anders. Das ist schon, kann über viele Bereiche hinweg intelligentes Verhalten zeigen. Aber natürlich kann es auch viele Dinge nicht. Also ist bei weitem nicht so generalistisch, könnte man sagen, wie Menschen. Ich glaube aber letztlich nicht, dass das die Dimension ist, in der sich solche Systeme von Menschen unterscheiden. Könnte man vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen, nicht die Intelligenz, die uns von künstlichen Systemen unterscheidet, genau wie es nicht die Intelligenz ist, die uns von nichtmenschlichen Tieren unterscheidet. Also auch meine Katze ist irgendwie intelligent, vielleicht nicht ganz so sehr wie ich, aber das ist ein ähnlicher Pfad gewissermaßen. Deshalb bin ich aber trotzdem nicht so wie meine Katze und auch nicht so wie ein künstliches System. Also kurzum, die Intelligenz, glaube ich, teilen wir in gewisser Weise, wenngleich es da natürlich interessante Unterschiede trotzdem gibt.
Mhm. Ja, könnten es dann vielleicht zwei andere Dinge sein, die uns als Menschen eigenständig machen, nämlich vielleicht zum Beispiel sowas wie Ethik oder Moral. Sie sind ja von Haus aus Philosoph und Ihr Schwerpunkt liegt auf der praktischen Philosophie, also Fragen von Moral und Ethik. Und das sind ja ebenfalls Kategorien, würde ich jetzt mal sagen, die bislang rein auf menschliches Denken und Handeln bezogen waren. Und man hätte es ja wahrscheinlich in der Vergangenheit absurd gefunden, einer Maschine böses, unmoralisches Verhalten vorzuwerfen. Deshalb frage ich mich, reden wir hier davon, wie Menschen KIs einstellen und wofür sie sie nutzen? Oder geht es da tatsächlich schon darum, dass KI sowas wie eine moralische Intuition ausprägt und zeigt? Können Sie uns dazu was sagen?
Ja, hier sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich tatsächlich glaube, dass sich KI-Systeme, zumindest wie wir sie heute kennen und nach allem, was ich als Laie im Bereich der Informatik bislang so gelesen habe, auch auf absehbare Zeit, was uns als Menschen also von solchen Systemen unterscheidet. Menschen sind Wesen, denen wir Verantwortung zuschreiben. Verantwortung ist so ein ganz grundlegender Begriff der Ethik. Wenn wir miteinander umgehen, dann unterstellen wir, dass wir verantwortungsfähige Akteure sind. Manchmal machen wir davon Ausnahmen, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern. Die werden dann vielleicht verantwortungsvolle Akteure oder wenn jemand irgendwie eine Behinderung hat oder schwer verletzt ist oder so etwas. Aber sagen wir mal, im Kernbereich gehen wir davon aus, dass Menschen verantwortungsfähige Wesen sind. Und das unterscheidet uns auf jeden Fall von künstlichen Systemen, unterscheidet uns aber interessanterweise auch von Tieren. Auch Tiere machen wir nicht verantwortlich. Also wenn der sprichwörtliche Hund mich beißt, dann ist es ein Irrtum, wenn ich den Hund dafür verantwortlich mache, sondern es ist dann der Hundehalter, die Hundehalterin, die nicht aufgepasst hat. Also moralische Kategorien sehen wir nur für Menschen vor. Und dann muss man überlegen, was ist es denn eigentlich genau, was dazu führt, dass wir verantwortungsfähige Wesen sind und sein können, aber nichtmenschliche Tiere und künstliche Systeme das nicht sein können.
Verstehe. Ja, Sie haben dazu auch intensiv gearbeitet und einiges publiziert. Und einer von zwei Begriffen, die mir da häufiger aufgefallen sind, ist eben genau der Trustworthiness oder eben der Vertrauenswürdigkeit von KI-Technologien. Vielleicht der richtige Moment, um sich das mal anschaulich zu machen. Wenn Sie darüber nachdenken, womit beschäftigen Sie sich dann? Dann ja wohl vor allem damit, wie Menschen KI aufstellen und einsetzen, oder?
Genau, darum geht es. Der Begriff der Trustworthiness, also der Vertrauenswürdigkeit, der ist geprägt worden, um bestimmten KI-Systemen so eine Art Gütesiegel aufzudrücken. Und da ist zunächst auch mal gar nichts gegen einzuwenden. Man möchte damit bestimmte KI-Systeme ja so eine Art TÜV-Siegel geben, die sind besonders gut gemacht. Im Detail, glaube ich, ist der Begriff aber irreführend, weil er so tut oder weil er zumindest so verstanden werden könnte, als sei es das KI-System selbst, das hier irgendwie verantwortungsfähig ist. Das ist aber, glaube ich, ein Irrtum. Wenn wir über Verantwortung reden, dann ist es immer derjenige, der so ein System verwendet und sich dann eventuell zum Beispiel einer Empfehlung anschließt oder so etwas, der die Verantwortung dafür übernimmt. Also ein Bereich, mit dem ich mich speziell beschäftigt habe, ist KI in der Medizin. Da braucht man so etwas beispielsweise, um eine Diagnose abzusichern oder vielleicht auch überhaupt erst zu einer Diagnosestellung zu kommen. Die Diagnose letztlich stellt aber die Ärztin oder der Arzt. Und das bedeutet, auch sie oder er muss die Verantwortung für diesen Akt dann übernehmen. Das KI-System, selbst wenn es noch so raffiniert ist, funktioniert hier eigentlich nur wie ein Werkzeug, was wir schon kennen. Also wenn wir beispielsweise ein Röntgengerät oder ein MRT oder ein Labortest oder so etwas haben, dann würden wir nicht auf die Idee kommen, dieses Gerät oder diesen Test verantwortlich zu machen, sondern es ist ein Werkzeug in den Händen desjenigen, der es benutzt. Und genau so sollten wir auch über KI nachdenken und auch so sollten wir sie behandeln, auch wenn es uns vielleicht manchmal schwerer fällt, weil die KI uns so ein bisschen vielleicht in die Richtung zieht, als wäre da jemand anderes, ein verantwortungsvoller, eigenständiger Akteur, aber so ist es nicht.
Das heißt, es bleiben Dinge, die wir Menschen untereinander ausmachen müssen, ob es uns gefällt oder nicht. Ja, Sie haben es gerade erzählt, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist der Zusammenhang von Medizin und Ethik eben unter besonderer Berücksichtigung von künstlicher Intelligenz. Und da kommen wir dann auch zum zweiten Begriff, der mir öfter begegnet ist, nämlich der Neuroethics, also der Neuroethik. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, Neuro bedeutet irgendwie, ist ein Hinweis einfach nur aufs Gehirn und die Neuroethik ist eine derjenigen, so dieser Teilbereiche der angewandten Ethik, die sich mit einem speziellen Bereich beschäftigt und in dem Fall ist es halt, kann man ganz grob sagen, so alles, was um das Gehirn herum sich abspielt. Also das kann Neuromedizin sein, das kann neurowissenschaftliche Forschung sein. Irgendwie ist das Gehirn halt nicht irgendein Organ, sondern ein spezielles und wirft deshalb auch spezielle Fragen auf. Mit diesen Klassifikationen, mit diesen Begriffen, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Ne? Also in gewisser Weise ist es ein bisschen Medizinethik, es ist auch ein bisschen Forschungsethik, aber Fragen rund ums Gehirn sind dann doch so besonders und so speziell, dass sich dafür diese eigene Bezeichnung Neuroethik eingebürgert hat. Und die Verbindung zur KI ist gewissermaßen nicht zufällig, weil schon sehr, sehr lange immer wieder Vergleiche zwischen Computern und Gehirn gemacht worden sind. Und so macht es Sinn, über beides parallel nachzudenken. Und jetzt wachsen diese Bereiche natürlich auch in der Praxis immer stärker zusammen. Wir benutzen immer mehr KI, um Neurowissenschaften zu treiben oder auch um Neuromedizin zu treiben. Insofern kommen diese beiden Dinge dann zusammen, auch wenn sie zunächst einmal, also das Gehirn und die KI als Computertechnik, man kann sie auch getrennt voneinander betrachten, aber es gibt halt enge Beziehungen.
Können Sie uns das vielleicht ein bisschen konkret machen? Also vielleicht ein oder zwei aktuelle Projekte vorstellen, an denen Sie arbeiten? Also um welche Themen geht es da? Was untersuchen Sie da gerade konkret, was uns dann auch als Patienten vielleicht in naher Zukunft schon begegnen könnte?
Ja, okay. Einmal ein ganz praktisches Beispiel, was es heute schon gibt. Die künstliche Intelligenz ist besonders gut in der Analyse von Bildern. Und in der Neuromedizin kennt man vielleicht so von MRTs, von einer Aufnahme vom Gehirn. Gibt es natürlich auch von anderen Körpern, von anderen Körperteilen, aber also all diese bildgebenden Verfahren. Und wenn man jetzt beispielsweise einen Gehirntumor erkennen möchte, dann macht man so ein Bild und KI kann dabei helfen, das halt sehr, sehr viel präziser und genauer zu machen. Und wir haben uns in einem Projekt beispielsweise angeguckt, was für Methoden es da schon gibt und wie die funktionieren und wie die in der Praxis jetzt mehr und mehr eingesetzt werden. Und da ist zum Beispiel eine dieser Fragen, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, die der Verantwortungszuschreibung. Wie müssen solche Systeme denn genau in den Klinikalltag gebracht werden? gebracht werden, sodass es klar bleibt, dass es hier Verantwortungszuschreibungen geben kann und dass man nicht so das Gefühl hat, hier ist nur noch irgendwie eine Maschine und niemand ist mehr so richtig dafür verantwortlich. Das ist eine ganz konkrete Frage und viele von uns, wenn sie jetzt zum Arzt, zur Ärztin gehen, werden es vielleicht gar nicht merken, aber in diesen Geräten steckt immer mehr schon irgendwie KI drin. Das muss einen aber nicht irgendwie beunruhigen oder sowas. Das ist eine technologische Weiterentwicklung, die es hilft, solche Bilder einfach besser zu verstehen, besser zu lesen. Eine etwas spekulativere Sache, mit der wir uns mal in der Publikation beschäftigt haben, da geht es darum, kann man, wenn man so KI-Modelle nutzt, irgendetwas aus den neuronalen Daten, die man über solche Geräte auslesen kann, über den Inhalt von Gedanken herausfinden? Klingt jetzt ein bisschen beängstigend und spooky. So ein bisschen der Alltagsbegriff wäre Gedanken lesen. Geht sowas, ne? Und tatsächlich geht das in gewisser Weise. Man kann Probanden bitten, ein Objekt anzugucken und dann ein anderes. Und dann trainiert man so ein KI-System. Und dann kann man nachher anhand allein der Analyse der Daten beispielsweise sagen, jetzt haben Sie ein Haus gesehen oder jetzt haben Sie eine Katze gesehen. Weil man die Muster, die dann im Gehirn entstehen, darauf kann man so ein KI-Modell trainieren. Und das kann man auch mit sehr viel raffinierteren Sachen mittlerweile machen. Aber auch hier gilt so ein bisschen, würde ich sagen, Entwarnung. Wir haben uns das genauer angeguckt. Und es wird nicht so sein, also zumindest nach allem, was man im Moment absehen kann. Es wird nicht so sein, dass man irgendwann so diese etwas beunruhigende Vision, dass die wahr wird. Ich kann in ihren Kopf gucken und ich weiß alles, woran sie denken. Da gibt es eine ganze Reihe von theoretischen Überlegungen und auch praktischen Überlegungen, die dagegen sprechen. Also da ist das Ergebnis, mit KI kann man in gewisser Weise sehr rudimentäre Gedanken lesen, aber auch nicht mehr. Und ja, das ist eine interessante, und da wachsen die beiden Dinge zusammen, weil das ohne KI wäre das nicht möglich. Also es ist eine Verbindung von Neurotechnologien und KI-Methoden.
Also es ist erstaunlich, dass Sie tatsächlich so entspannt sind, weil ich muss sagen, wenn ich das höre und stelle mir vor, dass es vielleicht doch noch 1, 2, 3 Durchbrüche gibt, mit denen heute noch keiner rechnet, dass dann doch recht gruselige Szenarien aufkommen könnten. Und deshalb würde ich Sie tatsächlich auch gern fragen, wie blicken Sie denn als Ethiker auf diese ganzen Entwicklungen? Es gibt viele Menschen, die Angst haben, dass uns da eben, ich sag mal, Errungenschaften ins Haus stehen, die im Endeffekt nur noch einige wenige mächtige, wohlhabende Menschen kontrollieren und damit viel Macht ausüben. Sind Sie vor allem optimistisch mit Blick auf die ganzen Möglichkeiten, die sich da bieten, oder liegen Sie schon auch manchmal mit Bauchschmerzen dann im Bett, wenn Sie über sowas nachdenken?
Ja, ich bin ein optimistischer, fröhlicher, entspannter Mensch. Ich liege Gott sei Dank selten mit Bauchschmerzen im Bett. Aber natürlich ist die Frage nach den Entwicklungslinien dieser neuen Technologie berechtigt und es macht auch guten Sinn, darüber nachzudenken. Und das tun wir ja auch in unserer Forschung und viele andere auch. Ich glaube, man muss da ein bisschen genauer hingucken. So Horrorszenarien, so Dystopien, dass uns die KI irgendwie unterjocht, die Menschheit ausrotten wird oder dergleichen, die halte ich aus einer ganzen Reihe von Gründen für unplausibel. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir uns bei jeder einzelnen KI-Technologie, auch das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, es gibt nicht die KI, sondern es gibt halt ganz viele KI-Systeme und das ist so ähnlich, als wenn man sagen würde, das Auto, aber es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Autos. Jedenfalls glaube ich, dass man bei jedem einzelnen schon genau hingucken muss, was für Schädigungspotenzial gibt es, wie geht man damit um, was für Regulierungen sind angemessen. Da bin ich aber insofern zuversichtlich, als dass wir auch in der Vergangenheit eigentlich immer Regulierungen gefunden haben, die es uns ermöglichten, das Risikopotenzial von neuen Technologien gewissermaßen einzuhegen. Eine andere Frage, die bei Ihnen auch so ein bisschen mitschwang, ist, was für gesellschaftliche Entwicklungen sieht man da? Und da würde ich Ihren Eindruck, den Sie so ein bisschen angedeutet haben, teilen. Steuern wir vielleicht auf monopolartige Zustände zu, auf Zustände, wo einige wenige, wo sehr viel Macht akkumulieren, wo auch vielleicht wirtschaftliche Macht sich weiter und weiter auseinanderentwickelt in eine kleine Gruppe sehr mächtiger Unternehmen auf der einen Seite und eine große Gruppe von, sagen wir mal, vielleicht nicht Entrechteten, aber doch irgendwie eher weniger starken Marktteilnehmern auf der anderen Seite. Ja, das glaube ich tatsächlich. Da müssen wir wachsam sein, aber es liegt halt in unserer Hand als Menschen, als Gesellschaften darauf zu reagieren. Ich bin also ein großer Fan von Regulierungen. Wir hören ja viel von Bürokratieabbau und sowas. Man muss aufpassen. Regulierungen haben auch häufig was Positives. Sie helfen uns, im Idealfall zumindest, das positive Potenzial von neuen Technologien zu nutzen und die Risiken und die Ungerechtigkeiten, die mit ihnen zusammen einhergehen, zu mindern. Und ich glaube, genau diesen Weg sollten wir gehen. Und da bin ich tatsächlich moderat optimistisch, dass uns das gelingen wird.
Künstliche Intelligenz ist noch weit davon entfernt, moralische Wesen hervorzubringen, sagt Philosoph Professor Bert Heinrichs vom Forschungszentrum Jülich. Die Verantwortung dafür, wie sich KI verhält, liegt weiterhin bei uns Menschen. Deshalb ändern auch die neuen Technologien nichts daran, dass wir uns ganz klassisch philosophisch überlegen müssen, wie soll die Welt von morgen aussehen? Am Ende liegt es bei uns, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen. Aber, ihr habt's gehört, Professor Heinrichs ist da optimistisch. Und das ist doch irgendwie beruhigend. Und damit kommen wir zum Ende dieser Forschungsquartett-Folge über Ethik und künstliche Intelligenz. Recherche, Skript und Interview habe ich meinem Kollegen Johannes Schmidt zu verdanken, der mit mir die Redaktion für diese Folge übernommen hat. Danke außerdem an Professor Bert Heinrichs und natürlich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen. Zum Beispiel in Form eines Kommentars bei Spotify oder gerne auch in Form von 5 Sternen, mit denen ihr diesen Podcast bewerten könnt. Mein Name ist Caroline Breitschädel und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mich würd's freuen.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich.